existent.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz zweifelt an der Umsetzbarkeit von zentralen Projekten der neuen Koalition. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Bei beiden gebe es einen Dissens, sagte Merz. Verena Hartges.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen.
Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektroartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. Myanmar ist wieder von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben des Europäischen Forschungszentrums EMSC hatte es eine Stärke von 5,6. Über Folgen ist noch nichts bekannt. Erst vor 2 Wochen hatte ein Beben der Stärke 7,7 Myanmar und seine Nachbarn erschüttert. Die Militärjunta spricht von 3.600 Toten. Experten gehen von einer deutlich höheren Opferzahl in dem Bürgerkriegsland aus. In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat ereignete sich auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt, 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. In der zweiten Liga hat der BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter, maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 6 und in Bad Liebenwerder 10. Morgen mehr Wolken als Sonne, 21 bis 22 Grad. 6:03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dann fiel mir auf, dass mich aber eine Frage nicht losließ, die mich in Blaue Frau ja auch schon beschäftigt hat. Und das war die Frage von Machtmissbrauch. Und damit zusammenhängt die Frage danach, wie stützen wir eigentlich bestimmte Strukturen oder bestimmte Machtverhältnisse?
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist in dieser Folge wieder hoch über den Dächern Berlins. Nadine hat die Autorin Antje Ravik-Strube in die RBB-Dachlounge eingeladen, in den 14. Stock, hier bei uns im Fernsehzentrum im Rahmen des RBB-Kultursalons. Worum ging's? Natürlich um den Einfluss der Fasane. Das ist der neue Roman von Antje Ravik-Strube, Fasane. Das klingt irgendwie so nach Wildlife, Garten und Wald, oder?
Ja, Fasane flattern auf jeden Fall da durch die Szenerie in Potsdam. Da ist Antje Ravik-Strubel auch zu Hause. Aber der Roman, der führt nicht in die Wildnis, höchstens im übertragenen Sinne, in die Wildnis der Medien- und Kulturszene Berlins. Und im Mittelpunkt steht die Feuilletonchefin einer großen Berliner Tageszeitung, Hella Kahl heißt sie. Und sie gerät in einen medialen Shitstorm und versucht, ja, die Kontrolle über ihr Leben zurückzubekommen. Die RBB-Abendschau spielt im Roman auch eine Rolle. Also, die RBB-Dachlounge hier im RBB-Fernsehzentrum war ein guter Ort, um über diesen Roman zu sprechen. Und von da oben hat man ja auch wirklich einen fantastischen Blick über die Hauptstadt. Dieser Roman ist auf jeden Fall auch ein Hauptstadtroman, aber nicht nur. Er spielt nämlich auch in Potsdam. Und Antje Ravik-Strubel, die 1974 eben in Potsdam geboren wurde, lässt es sich in diesem Roman nicht nehmen, auch viel Lokalkolorit einzubauen. Schauplätze, ja, wie das Promi-Restaurant Borcherts und auch ein paar kulturpolitische Debatten der letzten Jahre kommen vor. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam zum Beispiel.
Also ein Berlin-Potsdam-Roman, eine Geschichte aus der Medien- und Kulturszene. Es geht um einen Shitstorm. Wie gerät denn Hella, diese Hauptfigur, da rein?
Ja, ein Berliner Theaterintendant begeht Suizid. Und das wirft Hella aus der Bahn, denn vor einigen Monaten hatte sie einen Artikel geschrieben, der den Berliner Theaterstar zu Fall brachte. Einen Artikel mit der reißerischen Überschrift »Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung«. Ja, harte Nummer. Er soll nachweislich Mitarbeiterinnen drangsaliert und gedemütigt haben. Und nun ist er tot und die Frage steht im Raum, ist Hella mit Schuld an seinem Tod? Viele auf Social Media meinen ja. Und schon befindet die Journalistin selbst sich mitten in diesem Shitstorm, vor allem nachdem ihr ein Statement zum Tod des Intendanten in der RBB-Abendschau völlig missglückt und das dann in den sozialen Netzwerken viral geht. Und es geht in diesem Roman einmal mehr um MeToo, um Macht und Machtmissbrauch und um die Mechanismen einer medialen Erregungsspirale. Und außerdem ist dieser Roman das Porträt einer Frau, die Opfer und Täterin zugleich ist. Und diese Widersprüchlichkeit macht sie wirklich zu einer wahnsinnig spannenden Hauptfigur.
Auch hochaktuell. Ein Spiegelartikel hat ja vor kurzem erst über mutmaßlichen Machtmissbrauch am Berliner Ensemble geschrieben. Worum ging es? Da ging es um das Drangsalieren von Müttern in der Maskenabteilung. Also top aktuelles Thema. Gibt es denn reale Vorbilder für den Intendanten und diese Kulturjournalistin?
Ja, diese Frage stellt man sich. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Und die habe ich Antje Ravik-Strubel natürlich gestellt. Aber die Auflösung, die möchte ich hier noch nicht verraten. Auch warum der Roman Der Einfluss der Fasane heißt und warum sie das Thema MeToo einfach nicht loslässt. Also auch schon ihr buchpreisgekrönter Roman Blaue Frau drehte sich ja darum. Über all das haben wir gesprochen, hoch über den Dächern Berlins.
Die Dachlounge des 14. Stocks im Fernsehzentrum des RBB. Viel Spaß.
Bitte begrüßen Sie sie mit einem großen Applaus, Antje Ravik-Strubel. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich habe mir auch gleich einen Aperol Spritz besorgt, weil die Gläser hier insgesamt so schön in der Sonne blitzen.
Ja, es ist eine wahnsinnig schöne Farbe, knallorange. Passend zum Buchcover, passend zu der Abendstimmung hier. Genau. Die Sonne geht bald unter. Wir schauen hier über Berlin. Hier sehen wir den Fernsehturm da hinten. Und ja, wir gucken auf die Hauptstadt. Eine bessere Kulisse könnte es eigentlich gar nicht geben, um über deinen Roman zu sprechen, Der Einfluss der Fasane. Viele bekannte Orte kommen darin vor. Unter anderem sind wir mit deiner Protagonistin bei einem Empfang im Bundeskanzleramt und sind natürlich mit ihr auch in der Redaktion, denn sie ist Feuilletonchefin einer Berliner Tageszeitung. Ja, was war zuerst da bei diesem Roman? Welche Figur, welches Setting, welche Idee?
Ja, Hella ist eigentlich die Figur, die mir zuerst, also mit der ich zu schreiben anfing. Und das kam aus meinem früheren Buch. Also ich dachte ja, als ich Der Einfluss der Fasane anfing zu schreiben, ich schreibe ein komplett neues Buch und bloß nicht nochmal 8 Jahre wie mit Blaue Frau, sondern das schreibe ich ganz schnell und ist was ganz anderes. Und dann fiel mir auf, dass mich aber eine Frage nicht losließ, die mich in Blaue Frau ja auch schon beschäftigt hat. Und das war die Frage von Machtmissbrauch. Und damit zusammenhängt die Frage danach, wie stützen wir eigentlich bestimmte Strukturen oder bestimmte Machtverhältnisse? Also wir sind alle irgendwie in Machtverhältnisse verwickelt, die uns zum Teil auch nützen und wehren uns nicht unbedingt dagegen, sondern bleiben lieber darin und stützen sie, obwohl sie uns im Endeffekt schaden könnten. Und Hella ist genauso eine Figur, die eigentlich nach Macht strebt und diese Machtstrukturen quasi fördert, weil sie ihr dienlich sind, die ihr dann aber auf die Füße fallen. Und das war eigentlich so die Ausgangsfrage, also eine Figur zu schaffen, die verwickelt ist oder verwickelt wird in ihre eigene Gier nach Macht.
Dann bleiben wir doch mal kurz bei Hella. Was ist das für eine Figur?
Also Hella ist eine total widersprüchliche Figur. Ich glaube, es ist eine meiner widersprüchlichsten Figuren, die ich jemals zumindest als Hauptfigur erfunden habe.
Habe ich auch gedacht, ja. Sehr ambivalent.
Sie, auf jeden Fall. Sie ist mir auch nicht überall sympathisch. Ja. Ich bin überhaupt nicht einer Meinung mit ihr, sehr oft. Das macht sie aber zum Schreiben eigentlich sehr spannend. Ja, sie kommt eigentlich aus so prekären Verhältnissen. Sie hatte keine gute Beziehung zu ihrer Mutter, was eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und hat sich hochgearbeitet und fühlt sich eigentlich in der Position, in der sie ist und in der Welt, in der sie sich inzwischen befindet, nicht ganz sicher. Umso mehr muss sie das natürlich kaschieren. Umso mehr muss sie etwas vortäuschen. Und das ist irgendwie ein gutes Stichwort, weil Täuschung in diesem Buch auch eine große Rolle spielt. Also Hella ist eine, die sich pausenlos täuscht. Sie ist im Grunde verblendet, könnte man sagen. Und das ist auch das Problem, dass sie eben meint, alles im Griff zu haben und letztendlich über sich selber stolpert.
Wir begleiten sie ja wirklich dabei, Schritt für Schritt, wie sie die Kontrolle über ihr Leben verliert. Ich finde, es ist ja eine Mischung aus Satire, Gesellschaftsroman, Porträt einer Frau. Wie bist du selbst rangegangen? Also wie lange dauert es, einen Ton zu finden für einen neuen Roman?
Ja, also als Satire würde ich das Buch gar nicht beschreiben. Für mich ist es ein zugegeben leichtes Buch. Es hat auch eine böse Grimmigkeit vielleicht. Es hat einen gewissen Witz, vielleicht auch sprachlichen Witz. Aber für eine Satire ist es mir dann doch zu psychologisch. Also weil Hella ja durchaus eine psychologisch aufgebaute Figur ist. Und das ist bei einer Satire eigentlich ein bisschen anders. Der Erzählton ist total wichtig. Also ich konnte nicht schreiben, bevor ich diesen Ton nicht hatte. Und ich glaube, das kam auch über die Figur. Also mir war klar, ich habe diese Figur. Und ich muss dazu sagen, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, dass Hella ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Kai Hochwert hat.
Oh ja, das stimmt. Das sollten wir noch erklären. Wie eigentlich dieses Verhältnis der beiden war, bevor das passiert ist und bevor sie auch den Artikel über ihn geschrieben hat, der den Skandal um ihn ausgelöst hat.
Ja. Ja, genau, weil also sie eigentlich bewundert sie diesen Mann. Also das ist so ein Typ, der ist eigentlich ähnlich wie Hella, hat sich hochgearbeitet, kommt aus einfachen Verhältnissen, hat diese wichtige Position in Berlin. Sie bewundert ihn, sie fühlt sich auch irgendwie erotisch angezogen von ihm oder der Machtposition. Das kann man ja meistens manchmal auch nicht so genau voneinander trennen. Dann gibt es ein Ereignis, wo er sie eigentlich demütigt. Von da an wird sie ein bisschen misstrauisch und fühlt sich fast schon verraten, weil sie von ihm eine gewisse Kameradschaft erwartet. Er kommt aus ähnlichen Verhältnissen wie sie und verweigert ihr diese Kameradschaft. Da ist so ein gewisser Zwiespalt in ihrer Beziehung zu diesem Mann, aber das führt noch nicht dazu, dass sie den Artikel über ihn dann tatsächlich schreibt, weil sie ist eigentlich jemand, und ich finde, das macht sie auch interessant, sie ist total gegen das Entblößen von Machtmissbrauch. Am Anfang. Also sie findet das, was Sie ja von der MeToo-Bewegung auch kennen, dass das Anklagen oder ins Licht der Öffentlichkeit bringen von Fällen sexualisierter Gewalt oder Machtmissbrauch, findet sie unmöglich, weil sie findet, da werden die Männer einfach an den Pranger gestellt und es ist wie so eine Hetzjagd und das darf man nicht. Ja, und sozusagen ist völlig dagegen und dann plötzlich macht sie genau das, also sie ihre eigenen Prinzipien verrät sie, macht genau das und das bringt sie dann zu Fall.
Man muss auch dazu sagen, dieser Theaterintendant, über den sie geschrieben hat, der ist ja nachweislich ein Tyrann, der seine Mitarbeiterinnen tatsächlich drangsaliert, der seine Macht missbraucht, also es trifft keinen Unschuldigen.
Ja,
genau. Aber natürlich geht's dann auch in dem Text um die Art und Weise.
Genau, um die Art und Weise, wie darüber geschrieben wird. Aber auch, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Tatsache, dass sie diesen Artikel schreibt, was ein Problem wird, sondern dass der Tod von ihm eigentlich etwas auslöst. Das Gleiche auslöst, nämlich den Shitstorm und die Diffamierung, die er vorher auch erlebt hat. Also im Grunde sind der Intendant und sie sind wie so eine Spiegel, das sind Spiegelfiguren für mich, die das Gleiche erleben mit einem unterschiedlichen Ende, was dann wiederum mit einer patriarchalen Struktur zu tun hat, um die es mir auch ging.
Ich würde gerne noch mal jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und noch mal nach, also quasi mit dir in deine Schreibwerkstatt
gehen und nochmal fragen, wie du denn diesen Ton oder wie du überhaupt einen Ton für einen neuen Roman findest. Das ist ja mit das Schwierigste, kann ich mir vorstellen.
Ja, das kann ich gar nicht so genau erklären. Also mir war einfach klar, ich musste etwas Leichtes schreiben, was vielleicht damit zusammenhing, dass ich in Blaue Frau mich wirklich tief in ein ziemlich großes und schweres und belastendes Thema hineingearbeitet hatte oder in mehrere Themen, die sich überschnitten, also sexualisierte Gewalt und die Hierarchie zwischen Ost- und Westeuropa. Und ich wollte einfach jetzt in die ganz andere Richtung gehen. Und ich habe auch gemerkt, dass mit dem Angriff auf die Ukraine mir selber so eine Lebensleichtigkeit verloren gegangen ist. Also ich habe gemerkt, irgendwie in dieser Wirklichkeit ist es nicht mehr so leicht, sich aufzuhalten. Und dann dachte ich, naja, in der Literatur, da gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, leicht zu sein. Literatur kann ja Leichtigkeit erzeugen. Und ich kann auch beim Schreiben mir diese Leichtigkeit vielleicht wiederholen. Und das war dann der Grund, eigentlich in dieses Buch einzusteigen und mit dieser Herangehensweise, ich weiß nicht, bin ich zum Glück auf diese Erzählhaltung gekommen. Ich kann das nicht genau sagen.
Du hast gerade schon angesprochen, Blaue Frau, dein Buch, für das du 2021 den Deutschen Buchpreis bekommen hast. Es ist ein Buch damals, das eben auch von Machtmissbrauch und auch von der MeToo-Thematik handelte. Ist der Einfluss der Fasane in gewissem Sinne dann auch eine Fortsetzung, weil er diese MeToo-Thematik ja auch wieder aufgreift, nur mit einer ganz anderen Figur? Und diese Figur, also ich sag mal so, diese Art von Frau, die ja vielleicht in Hella auch angelegt ist, also taucht ja in Blaue Frau auch schon auf, ja? Also die Frau, die eben der Adina, so heißt die Hauptfigur in Blaue Frau, die eben das Opfer einer Vergewaltigung und eines Machtmissbrauchs wird, die eben dieser Adina nicht hilft, sondern sagt, na, während dieser Anschuldigungen sind die nicht gerade in Mode gekommen? Ja, ja, hat dich diese Art von Frauenfigur auch nicht mehr losgelassen?
Ja, ich glaube, dass genau das hat mich beschäftigt und es hat mich weiter beschäftigt. Also diese Form, die wir haben, sexualisierte Gewalt zu verharmlosen, das geht ganz schnell. Also wir haben gesellschaftlich gesehen so viel leichte Phrasen, Formulierungen, mit denen wir uns das vom Leib halten können. Also das zu verharmlosen oder zu sagen, naja, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein oder sie war ja selber schuld oder sie hätte nicht so viel trinken sollen. Oder also immer so wird im Grunde, die Frau ist immer schuld. Und was mich beschäftigt hat und offenbar über Blaue Frau hinaus beschäftigt hat, war die Frage, warum es Frauen gibt, die so eindeutig gegen die Aufklärung solcher Fälle sind. Also das hat man ja auch in der MeToo-Bewegung gesehen, dass auch Berühmtheiten, berühmte Frauen sich dahingehend geäußert haben, diese MeToo-Bewegung grundsätzlich zu verdammen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt, weil ich dachte, also Frauenfeindlichkeit ist in uns allen irgendwie. Und das ist irgendwie sowas, worüber man auch nicht so häufig spricht und was dann eben dazu führt, dass Frauen so reagieren. Vielleicht auch aus Angst, selber als Opfer oder schwach gesehen zu werden oder als Angst, irgendwie Einfluss zu verlieren oder ja, und dann mehr oder weniger eigentlich das bestehende System stützen. Und das habe ich dann eben in Hella weitergeschrieben und mich damit noch mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Das ist auch etwas, was bei Virginia Woolf Thema ist, wo auch der Titel herkommt, eigentlich aus einem Text von ihr.
Dann sprechen wir doch mal über den Titel, der Einfluss der Fasane. Es flattern ja so an einigen Stellen Fasane durch die Szenerie, durch den Garten von Hella. Sie wohnt ja in Potsdam. Aber der Titel, hast du gerade gesagt, der ist ausgeliehen.
Ja, also ich muss bei dem Titel immer so einen ganzen Exkurs machen. Also zunächst klingt's einfach gut. Also ich glaube, am Stimmt. Anfang dachte ich, der Einfluss der Fasane klingt schön, hat viele F, hat einen guten Rhythmus.
Wirft viele Fragen auf.
Aber eigentlich kommt er aus einem großen Essay von Virginia Woolf, was ich übersetzt habe. Und zwar hat sie diesen Essay Drei Guineen oder vom Verachtet werden 1938 geschrieben. Das war kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und da geht sie der Frage nach, also ein fiktiver Briefeschreiber fragt sie, wie können Sie als Frau helfen, einen Krieg zu verhindern? Also wenn Sie den jetzt lesen, werden Sie sehen, dass es immer noch hohe Aktualität hat, auch wenn sich die Zeiten ein bisschen geändert haben inzwischen. Und Virginia Woolf sagt, kann sie nicht als Frau. Sie kann nicht helfen, einen Krieg zu verhindern, weil sie hat keinen Einfluss. Sondern historisch gesehen ist der Einfluss natürlich immer nur vermittelt über den Mann möglich, den sie auf die Gesellschaft hat, weil sie einfach auch kein Vermögen hat. Kein eigenes Geld, kennt man alles. Und dann beschreibt sie eben, wie gebildete Männer Fasanenjagden organisieren, um potenzielle Schwiegersöhne zu finden für ihre Töchter. Dann sagt sie, der Einfluss der Fasane auf die Liebe ist noch nicht genug untersucht worden. Und was sie damit aber beschreibt, ist eigentlich, wie sich bestimmte Strukturen durch bestimmte Rituale immer wieder und weiter fortsetzen. Aber es hat natürlich mit meinem Buch zu tun, weil es ja auch darum geht, wie sich bestimmte Strukturen immer und immer wieder fortsetzen, weil sie gestützt werden, eben unter anderem auch durch Frauen.
Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Ich meine, die MeToo-Debatte ist ja so ein bisschen aus dem medialen Fokus verschwunden. Es gibt immer mal wieder Fälle auch von Machtmissbrauch, natürlich auch von sexuellem Missbrauch, die öffentlich gemacht werden. Aber ganz andere Themen haben sich natürlich da vorgeschoben. Was würdest du sagen? Wo stehen wir denn da gerade?
Naja, im Moment gehen wir mit ganz großen Schritten, also galoppieren geradezu wieder in die Vergangenheit zurück. Einerseits haben wir jetzt ein Bewusstsein dafür, wie man in der Debatte über das BE, was neulich der Fall war,
Berliner Ensemble,
genau, erst gemerkt hat, wo es darum geht, wie Mütter eigentlich quasi schlecht behandelt werden. Und also es ist sozusagen ein Bewusstsein da, was vorher nicht da war. Aber wenn ich mir jetzt die Entwicklung in der Welt angucke, gehen wir gerade in ganz starke chauvinistische und machistische Männlichkeitsbilder wieder zurück. Und dann fallen natürlich solche Themen als erste hinten runter. Also das ist klar. Trump streicht ja sogar das Wort Frau. Also
es nimmt absurde Züge an. Und wenn es nicht so auch beängstigend wäre, könnte man immer wieder drüber lachen. Aber das fällt einem doch schwer. Was man sich natürlich fragt, wenn man deinen Roman liest, ist, inwiefern denn vor allem dieser Theaterintendant, vielleicht ja auch die Feuilletonchefin, Vorbilder in der Realität hatten.
Das war mir von Anfang an klar, dass ich nicht mich mit tatsächlichen Fällen, vor allem nicht in Deutschland, also Berlin und oder Potsdam beschäftigen will. Ich wollte einen Text schreiben, der im Grunde exemplarisch ist und damit muss er relativ offen sein und übertragbar auf verschiedene Fälle. Und wie man sieht, funktioniert es ja. Das ist ja das Witzige. Offensichtlich gibt es einige Beispiele. Für mich war es interessant, ich habe ja sehr stark die MeToo-Debatte in Schweden verfolgt, die auch viel stärker war als bei uns. Da ich das ziemlich verfolgt habe, ist mir eben auch da ein Fall aufgefallen, der dann zur Inspiration wurde, diesen Roman zu schreiben. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich habe mir nicht, sozusagen die Eckdaten sind gar nicht mal erfunden, sondern ich habe bewusst woanders hingeguckt und hatte dann sozusagen ja eine Inspiration eines Falls, den ich benutzt habe.
Mittlerweile dämmert es hier über der Stadt. Wir sitzen in der RBB-Dachlounge im 14. Stock und sind bei den Büchertipps, den Buchempfehlungen. Du hast ein Buch mitgebracht, das dich beim Schreiben von Der Einfluss der Fasane auch beeinflusst hat.
Richtig? Ja, ganz genau. Ich fürchte, jemand hat mir gerade erzählt, es gibt's nicht mehr, was ich total todtraurig finde. Es handelt sich um Hjalmar Söderberg, einen schwedischen Autor, der ein Zeitgenosse von August Strindberg war und weniger bekannt ist bei uns. In Skandinavien ist er ein Kultautor bis heute und sein Roman Dr. Glas ist eigentlich sein berühmtestes Werk. Es ist ein relativ kurzer Roman, eine Tagebucherzählung über einen Arzt. Ein Arzt schreibt Tagebuch darüber, wie er eigentlich einen Pastor, total ekliger Typ, der seine Frau mehr oder weniger vergewaltigt, aber Gott ist ja mit ihm und so, der diesen Pastor umbringt, um diese Frau quasi zu befreien. Also er sieht sich als wohltätiger Mörder, was er aber übersieht, ist, dass er selber in diese Frau verliebt ist natürlich. Und das Tolle an diesem Buch ist eigentlich, wie der Titel vielleicht schon sagt, dass es eben auch hier um Täuschung geht. Also Dr. Glas, der meint, er sieht sich ganz klar, der hier aber eben einer ganz großen Selbsttäuschung aufsitzt. Das war für mich so ein bisschen ein Begleitbuch für Der Einfluss der Fasane, weil Herr Lakal ja auch pausenlos Täuschungen unterliegt. Es geht eben bei Söderberg auch um die Frage nach der Wahrheit. Wie viel wissen wir eigentlich über uns selber? Wie sehr sind wir Spielbälle der Umstände? Und zum anderen auch, kann man eigentlich strukturelle Abhängigkeiten nur zerschlagen, indem man amoralisch handelt? Also lauter solche Fragen, die bei Söderberg diskutiert werden, die haben mich beim Einfluss der Fasane auch sehr beschäftigt.
Ich habe mitgebracht, Es werden schöne Tage kommen von Zach Williams. Das sind Short Stories. Und Zach Williams ist ja in den USA sehr gefeiert worden für diese Kurzgeschichten. Das ist sein Debüt, sein literarisches. Und diese Kurzgeschichten haben mir so gefallen, weil sie scheinbar erstmal alltägliche Situationen erzählen, aber von vornherein einen sehr abgründigen Ton anschlagen. So Elemente von Horror schleichen sich so ganz langsam ein. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil Zach Williams hier wirklich auch die politischen aktuellen Gegebenheiten einfängt in literarischen Momenten, die ja immer so kippen, die haben immer so Kippmomente eben ins Abseitige, ins Abgründige, ins Unheimliche. Und ich finde das wirklich atemberaubend zu lesen. Ja, meine Empfehlung.
Ja, klingt spannend.
Ich danke dir sehr für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, vielen Dank.
Antje Ravik-Strubel waren das und Nadine, und sie haben den Blick über die Dächer Berlins schweifen lassen, hoch oben in der Dachlounge des RBB beim RBB Kultursalon. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, interessiert es mich auch der Einfluss der Fasane von Antje Ravik-Strubel. Wer könnte denn noch Lust drauf haben? Für wen ist das was?
Ich würde sagen, das ist für alle etwas, die einfach Lust haben auf eine ja witzig, spöttische, leichte und unterhaltsame Geschichte vor Berliner und Potsdamer Kulisse und die Lust haben auf ein Buch, ja, das aktuelle Themen anpackt, und für alle, die sich mit einer Hauptfigur auseinandersetzen möchten, die widersprüchlich und oft sogar sehr unsympathisch ist. Ja, das Buch erzählt von Täuschung und Enttäuschung, von Macht und Machtmissbrauch, von medialer Inszenierung und Kontrollverlust, und ist ein Roman, der ja hier und da für meinen Geschmack zwar ein bisschen zu viele Schleifen dreht, aber wirklich Spaß macht.
240 Seiten hat Der Einfluss der Fasane, erschienen ist das Buch bei S. Fischer. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Da könnt ihr Orte und Worte auch hören und natürlich in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Immer donnerstags gibt's eine neue Folge. Viel Spaß beim Hören und Lesen. Ich bin Stefan Auschard.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland. Zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Aktuell Stau ab Mühlenbeck. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße gibt es zahlreiche Einschränkungen. Dort wird an den Gleisen gearbeitet. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei so auch nicht fest verabredet, sagte Merz. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Das steht in einem Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Das Weiße Haus hat die Änderungen nicht offiziell verkündet. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Ein Mann hat dabei im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz mit einem Messer auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch auf dem Bahnsteig, wie Polizeisprecher Strahlau dem RBB bestätigt hat.
Der Mann mit dem Messer ist aus dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz rausgelaufen, hoch ans Tageslicht, in die Schlossstraße rein Richtung Schloss gelaufen und dann den Polizeikräften quasi in die Arme gelaufen. Ist auf sie zugelaufen, ließ sich auch nicht aufhalten und die Kollegen mussten dann von der Schusswaffe Gebrauch machen.
Der Sprecher der Berliner Polizei, Martin Strahlau. Im japanischen Osaka ist heute die 7-monatige Weltausstellung eröffnet worden. Dabei stellen mehr als 160 Länder, Regionen und Organisationen futuristische Neuheiten aus Bereichen wie Medizin, Raumfahrt und künstlicher Intelligenz vor. Der deutsche Pavillon befasst sich unter anderem mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Die Expo findet alle 5 Jahre an einem anderen Ort statt und zieht Millionen von Besuchern an. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter. Maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 6 und in Bad Liebenwerda 10 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Morgen mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 21 bis 22 Grad. Dienstag ähnliches Wetter, aber windiger. Am Mittwoch verbreitet heiter und trocken 24 bis 27 Grad. Die Zeit 6.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Äquator läuft quer durchs Land und gab ihm seinen Namen, Ecuador. Heute wird in einer Stichwahl dort entschieden, wer das Land als Präsident regiert. Hallo zu den Weltsichten, sagt Matthias Schirmer. Keine leichte Wahl, denn Drogen und Gewalt haben das Land im Griff, Banden und Kartelle die Kontrolle über ganze Landstriche übernommen. Der junge Präsident Daniel Noboa startete vor 18 Monaten als Hoffnungsträger. Er fährt eine Politik der harten Hand. Aber auch die konnte dem Morden bislang nichts Nachhaltiges entgegensetzen. Wird er sich an diesem Wochenende bei der Stichwahl gegen die linke Politikerin Luisa González durchsetzen? Im Vorfeld der Wahl ist die ARD-Korrespondentin Anne Herberg durch Ecuador gereist.
Holz splittert, als der eiserne Rambock zum zweiten Mal gegen die Tür kracht. Ein dumpfes Donnern, dann springt sie aus den Angeln. Mit angelegtem Maschinengewehr stürmen die Polizisten vorwärts. Schusssichere Weste, Helm, die Gesichter vermummt. Volle Kampfmontur, Robocop-Style. Drinnen Zwielicht, aufgewirbelter Staub im spärlichen Sonnenlicht, das durch die Fenster dringt. Ein Mann in Badelatschen wird von den Robocops zurückgedrängt und an die Wand gestellt. Sein Wohnraum verdächtig luxuriös für die Gegend. Es gibt kunstvoll eingebaute bunte Deckenlampen, Polstermöbel und breite Betten und zwei Tresore. Die allerdings sind leer. Auch sonst finden die Polizisten nichts Konkretes.
Gestern gab es einen Lynchmord. Laut den Informationen, die wir danach eingeholt haben, hält sich der mutmaßliche Auftragsmörder in diesem Sektor auf. Und wir werden weitersuchen und weitersuchen, bis wir ihn finden.
Wir sind mit Coronel Javier Buitron unterwegs in Santa Cruz, einem der vielen Armenviertel aus Erdstraßen, grauen und roten Ziegelhäusern und wild verknoteten Stromleitungen, die sich an die tropisch überwucherten Berghänge.
6.36 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A9 Berlin Richtung Leipzig. Zwischen Belitz und Brück sind Leute auf der Fahrbahn.
Roten Ziegelhäusern und wild verknoteten Stromleitungen, die sich an die tropisch überwucherten Berghänge von Esmeraldas klammern. Dort, wo Schönheit und Grausamkeit so nah beieinander liegen. Die Provinz im Norden Ecuadors grenzt an den Pazifik und an eines der größten Coca-Anbaugebiete Südamerikas im Nachbarstaat Kolumbien. Das macht sie zu einem strategischen und hart umkämpften Korridor für Mafias, die Ecuador als Drehkreuz für den Drogenexport nach Europa und in die USA nutzen, wo der Konsum boomt und die Preise hoch sind.
Wir haben hier ungefähr 94 Kilometer Grenze mit Kolumbien im Norden. Das ist ein großes Risiko, weil unsere Nachbarn die Drogen hier in Ecuador über die verschiedenen Häfen und Flughäfen exportieren. Mexikanische Kartelle sind hier inzwischen präsent, dann Kämpfer der ehemaligen FARC-Guerilla. Sie alle rekrutieren hier Bandenmitglieder für die Logistik. Die Gewalt ist explodiert. Sie bringen nicht einfach jemand um. Sie köpfen ihre Opfer, vierteilen sie, hängen sie an Brücken auf.
Ecuador, ein Land, das früher vor allem für die Galapagos-Inseln, Vulkane und Kolonialstädte bekannt war, führte plötzlich die Gewaltstatistiken Südamerikas an. Und Esmeraldas verzeichnete die höchsten Mordraten im ganzen Land.
En medio de la cancha, en el centro, es un tigre de la organización criminal.
Siehst du da unten auf dem Sportplatz die Zeichnung? Das ist das Logo der kriminellen Bande hier. Ein Tiger. Sie nennen sich die Tiguerones. Sie organisieren Entführungen, Erpressungen, Drogenhandel. Immer wieder beschlagnahmen sie Schusswaffen, Sprengsätze und natürlich organisieren sie Auftragsmorde.
Trotzdem trägt Javier Buitron, der Coronel, an diesem Tag keine schusssichere Weste, keinen Helm. Es sei inzwischen alles unter Kontrolle, sagt er. Er hat dafür einen eigenen Kameramann dabei, der die ganze Operation filmt. Auch wie Buitron später noch mit Nachbarn spricht, ihnen die Hand auf die Schulter legt, ihre Kinder tätschelt. Später landet das Ganze auf Social Media.
El Ecuador necesita paz y tranquilidad, por lo tanto estamos trabajando con mucha fuerza, con mucha vehemencia.
Man muss sich Javier Buitron, also den Coronel, als einen zackigen Mann vorstellen, mit stechenden Blick und schmalen Lippen. Er begann 2022 als Polizeikommandeur von Esmeraldas.
Fue bastante complejo. A los ocho días de haber llegado, ya teníamos amenazas de muerte.
8 Tage nach meinem Arbeitsbeginn erhielt ich Morddrohungen. Damals gab es hier praktisch keine Orte, die die Polizei oder andere staatliche Institutionen betreten konnten. Kriminelle Organisationen hatten die Kontrolle, wie die Tiguerones und die Los Gangsters, die hier um Territorien kämpften. Sie haben auch Behörden unterwandert, haben Einfluss auf Entscheidungen und auf Personal in der Verwaltung genommen. Man hatte 2 Scharfschützen aus der Stadt Guayaquil geschickt, um Kommandant Javier Buitron zu ermorden.
Doch Kommandant Javier Buitron, der gerne in der dritten Person von sich selbst spricht, bot ihnen die Stirn, wie er erzählt. Harte Hand gegen das Verbrechen, er an der Spitze seiner Truppe, Einsätze von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts, wenig Schlaf, viel Adrenalin und das jeden Tag. Die Mordrate ging anfangs um 40% zurück. Heute ist Buitrón Gouverneur von Esmeraldas und im Stadtzentrum der Provinzhauptstadt prangt eine Ehrentafel aus Marmor für ihn. Der Coronel stellt sich andächtig davor und liest sie uns laut vor.
In 5 Monaten wurden mehr als 30 kriminelle Organisationen aufgelöst, mehr als 1700 Kriminelle hinter Gitter gebracht, 400 Schusswaffen, fast 3 Tonnen Drogen und 100 Sprengstoffkörper gefunden, 54 Fahrzeuge und 160 Motorräder beschlagnahmt.
Esmeraldas, sagt er dann, sei das Beispiel dafür, dass die Politik der aktuellen Regierung funktioniere. Dass der Staat der Gewalt der Drogenkartelle und Gangs nicht machtlos gegenüberstehe, sich die Kontrolle zurückerkämpfen kann. Und genau deswegen bekommt der Coronel nun in Wahlkampfzeiten auch mehrmals Besuch von Präsident Daniel Noboa. Präsident Daniel Noboa, der 2023 als Interimspräsident nach vorgezogenen Neuwahlen an die Macht kam, hat vor gut einem Jahr einen internen Krieg gegen die sogenannten Narkoterroristen ausgerufen.
Ecuadorianer, die Zeit ist vorbei, in der diejenigen, die des Drogenhandels, der Auftragsmorde und des organisierten Verbrechens...
6.41 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer weiteren Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Hohenschönhausen und Dreieck Barnim liegt ein toter Waschbär auf der linken Spur.
In der diejenigen, die des Drogenhandels, der Auftragsmorde und des organisierten Verbrechens überführt wurden, der Regierung diktieren, was zu tun ist.
Die Antwort der Gangster kam binnen Stunden. Autobomben explodierten, Busse wurden in Brand gesetzt. Dann stürmten mehr als ein Dutzend maskierte Männer mit Pistolen und Sturmgewehren einen der wichtigsten Fernsehsender des Landes in der Hafenstadt Guayaquil während einer Live-Sendung. Noboa schickte das Militär auf die Straßen und in die Gefängnisse. Viele hochrangige Bandenführer wurden seither verhaftet, Korruptionsermittlungen gegen Richter, Polizisten und Anwälte aufgenommen. Die Mordraten gingen anfangs um fast 20% zurück. Und nun will Noboa wiedergewählt werden. An diesem Tag steht er, flankiert von Bodyguards, auf einer Bühne im Zentrum von Esmeraldas. Im lilafarbenen Poloshirt, das über die trainierten Oberarme spannt, mit Sonnenbrille. Reggaeton dröhnt aus den Boxen und er tanzt mit. 37 Jahre jung ist Noboa, Sohn eines steinreichen Bananenunternehmers. Er hat fast 5 Millionen Follower in den sozialen Medien.
Die Menschen haben so lange darauf gewartet, dass eine Regierung ihnen Beachtung schenkt, Respekt und Würde entgegenbringt, ihnen Sicherheit garantiert, damit unsere Kinder in Ruhe und Frieden aufwachsen können, arbeiten und studieren können.
Unter seinen Anhängern verteilt er lebensgroße Pappfiguren von sich selbst.
Wir müssen für Daniel Noboa stimmen, weil er die Sicherheit im Land garantiert. Er ist ein Krieger, der das Verbrechen bekämpft. Er bietet ihnen die Stirn. Esmeralda war die gefährlichste Provinz des Landes. Jetzt gehen wir wieder auf die Straße und in Parks. Geschäfte machen wieder auf. Dank unserem Gouverneur und unserem Präsidenten Daniel Noboa. Gracias al Coronel Javier Buitrón y a nuestro
presidente Daniel Noboa.
Wir wissen, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber es ist besser geworden. Eine harte Hand und Entschlossenheit sind wichtig. Es gibt hier Minderjährige, die Leute umbringen. Da muss man die Menschenrechte dann auch mal beiseite lassen.
Im Hof der Pfarrgemeinde von Esmeraldas, einem flachen, sandfarbenen Gebäude, neben dem eher tristen Betonbau der Kathedrale sitzen 6 Frauen um einen Tisch und füllen kleine braune Pillen in Plastiktüten. Je 30 pro Tüte, genau abgezählt. Es sind Vitamintabletten, Nahrungsergänzungsmittel für ihre Söhne, die an Tuberkulose erkrankt sind, im Gefängnis von Esmeraldas. 160 Fälle zählen sie damals im Januar. Tatiana Montaños Sohn, 21 Jahre, war einer der ersten, der sich infizierte.
Nur ein paar Monate, nachdem das Militär die Gefängnisse übernommen hat, wurden sie krank. Heute wissen wir, dass man sie 4 Monate lang nur in Unterwäsche im Schlamm hat liegen lassen. Sie mussten auf dem Boden schlafen. Sie wurden mit kaltem Wasser abgespritzt, gefoltert. Essen bekommen sie sowieso nicht richtig. Das müssen wir ihnen bringen. Aber sie haben uns nicht mehr reingelassen, monatelang. Und dann das Tränengas. Immer gab es Tränengas. Tränengas zum Aufwachen, Tränengas in der Nacht. Einige haben das nicht überlebt, die Folter und die Krankheit.
6:45 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Falschfahrerwarnung. Achtung, Autofahrer in Brandenburg auf der B101 und Landesstraße 40 Trebin-Stahnsdorf. Zwischen Brandenburg-Park und Ruhlsdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Ich wiederhole, B101 und Landesstraße 40 Trebin-Stahnsdorf. Zwischen Brandenburg-Park und Ruhlsdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist.
Neue Mitglieder rekrutieren Sie leicht. Denn hinter Gittern sitzen in erster Linie junge Männer aus armen Vierteln, wie die Söhne von Tatiana Montaño, Marta Arce oder Maria Chila. Keiner älter als 25, die alle irgendwas mit Drogen begangen haben. Martas Sohn beispielsweise half einem LKW-Fahrer, einige Päckchen Kokain von Kolumbien aus über die Grenze zu schmuggeln.
Wie ist die Situation hier in Esmeralda? Weil mehr hier in Esmeralda die Situation ist fea.
Hier in Esmeraldas ist die Situation hässlich. Es gibt viele Leute, die herumlaufen und den Jungen ins Ohr reden. Die Gangs rekrutieren ja schon Kinder, 12, 13, 14-Jährige, für 5, 10, 20 US-Dollar. Und es gibt ja auch keine Jobs, es gibt keine Ausbildung. Dann werden sie Vater. Wie sollen sie die Frau und die Kinder ernähren, wenn es keine Arbeit gibt? Im Gefängnis sitzen die, die kein Geld haben. Die großen Fische können sich freikaufen. Wie oft haben sie uns angeboten zu zahlen, aber wir haben kein Geld.
Tatianas Sohn dealte für ein paar Dollar extra im Viertel mit Drogen.
Sie geben uns Müttern die Schuld, weil wir nicht nach ihnen schauen würden. Sie nennen uns Puffmütter, Zuhälter, als ob wir dazu anstiften würden, Komplizen werden.
Oder Marias Sohn. Er fuhr ein Motorrad, von dem aus ein anderer einen Auftragsmord beging.
Mein Sohn war Maurer. Er war kein Heiliger, das sage ich nicht. Er war rebellisch, aber er war ein guter Junge. Irgendwann bekam er einen Anruf. Sie sagten, er solle für sie arbeiten. Er wollte nicht. Er sagte, er sei kein Mörder. Am nächsten Tag nahmen sie ihn mit und hielten vor der Schule seiner Schwester. Sie sagten, entweder er arbeite für sie oder sie würden seine Schwestern töten oder mir etwas antun. Wenige Wochen später kam die Polizei. Sie trat die Tür ein, nachts um 4 oder 5 Uhr morgens, alle vermummt, bis auf Gouverneur Buitron. Er hat uns eine Waffe an den Kopf gehalten, meinem Baby, meiner Tochter, mir, Bastarde, Hurensöhne, sagte er, bevor sie meinen Sohn mitnahmen.
Opfer struktureller Gewalt. Absoluter Vernachlässigung des Staates, die sie selbst zu Tätern werden lässt, sagt Pater José Antonio Meiso, den in Esmeraldas alle nur den Priester der Gangs nennen, weil er als Gefängnisseelsorger mit Bandenbossen verhandelt hat, vor allem aber, weil er Menschen wie die Söhne von Marta, Tatiana und Maria nicht im Stich lässt.
Cuando el Estado deja su vacío, la gente tiene que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive?
Wenn der Staat eine Leere hinterlässt, müssen die Menschen überleben. Und wie überleben sie? Nun, wie sie können. Das hat sich hier besonders in der Pandemie gezeigt. Und wer sind diejenigen, die die Rolle des Staates übernommen haben? Es ist die organisierte Kriminalität. Damit will ich nichts rechtfertigen. Ich verteidige keine Narcos, wie Sie sagen. Was ich verteidige, ist, dass es einen Rechtsstaat gibt. Aber was wir sehen, ist, dass der Staat nicht länger Garant für Rechte ist.
Der Pastor, ein Spanier aus Burgos, der Röhrenjeans, aufgekrempelte Ärmel und die grauen Haare langträgt, gilt den Behörden in Esmeraldas inzwischen selbst als Terroristenfreund, als Vaterlandsverräter. Seit er gemeinsam mit den Müttern denunziert hat, dass die Politik der aktuellen Regierung die Straßen keineswegs befriedet hat. die Situation in den Armenvierteln und Gefängnissen keineswegs verbessert hat. Im Gegenteil.
Die Übernahme der Gefängnisse war sicherlich komplex. Und es kann auch sein, dass viele Mitglieder der Sicherheitskräfte von der Mafia vereinnahmt werden. Es ist einfach, Kritik zu üben. Aber was machst du, wenn du selbst erpresst wirst, wenn sie drohen, deiner Familie etwas zu tun? Manchmal gibt es auch für sie keinen Ausweg. Aber ich habe erlebt, wie die Dinge anders hätten gemacht werden können. Der Präsident hat von Beginn an klargemacht, dass jegliche Verteidigungsmaßnahme in Anführungszeichen straffrei bleibt. Das ist ein Freibrief für Barbarei.
In der Seitenstraße eines Außenbezirks im Norden Guayaquils steigt ein Mann in Baseballkappe und weißem T-Shirt ins Auto, fährt die Scheiben hoch, sagt, er möchte Marcos Ramirez genannt werden, was aber nicht sein richtiger Name ist. Bis September saß er wegen Dealens im berüchtigten Litoralgefängnis von Guayaquil, hat miterlebt, wie dort das Militär intervenierte und die Kontrolle übernahm. Die neue Ordnung habe nur wenige Monate gedauert, behauptet er heute.
Früher war es die Mafia, die dort herrschte. Heute herrscht das Militär. Das Militär lässt sich für alles bezahlen. Von einer Stecknadel bis zu einer Flasche Whisky. Für Geld gibt es alles. Drogen, Frauen, Waffen. Für ein Kilo Drogen verlangen sie $10,000. Die Militärs haben inzwischen festgestellt, dass das ein gutes Geschäft ist.
Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Aber es deckt sich mit anderen Aussagen von Interviewpartnern, Menschenrechtsorganisationen und Berichten eben von Inside Crime, diesem Think Tank, der zu organisierter Kriminalität forscht. Auch auf der Straße habe die Militarisierung die Macht der Banden nicht gebrochen, sagt beispielsweise auch Renato Rivera, der eine Beobachtungsstelle zur Sicherheitssituation in Ecuador leitet.
Die kriminellen Organisationen haben sich an die Militarisierung angepasst. Einige große kriminelle Gruppen haben Pakte geschlossen. An anderen Orten hat eine Fragmentierung und Zersplitterung der Gruppen stattgefunden, was zu mehr Konflikten führt und damit die Gewalt weiter anheizt.
Die Zahl der Morde bleibt auch nach wie vor auf einem der höchsten Niveaus Südamerikas. Und steigt derzeit wieder an. Allein im Januar 2025 gab es nach offiziellen Zahlen 750 Morde. Das war der blutigste Monat in der Geschichte Ecuadors. Laut offiziellen Zahlen haben außerdem Erpressungen und Entführungen zugenommen. Auf der Straße habe sich die Dynamik verändert, sagt Ramirez, der sich im Gefängnis der größten kriminellen Gruppe des Landes, den Choneros, angeschlossen hat. Heute für sie Missionen durchführt, wie er sagt. Ramirez ist inzwischen Sicario. Das heißt, er ermordet Menschen für Geld.
Es hat uns getroffen, dass es mehr Patrouillen gibt, aber das führt zu mehr Todesfällen. Der Militär und Polizei verlangen hier auf der Straße Bestechungsgeld. Gleichzeitig setzen sie mehr Waffen und Drogen fest. Um das alles zu bezahlen, müssen wir zum Beispiel Entführungen oder Erpressungen planen, um uns zu finanzieren.
6.53 Uhr, RBB 24, Inforadio, noch einmal mit der Falschfahrerwarnung. Achtung, Autofahrer auf der B101 und Landesstraße 40, Trebin-Stahnsdorf. Zwischen Brandenburg-Park und Ruhlsdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen.
Eine brutale Kehrseite.
Ya no solamente tenemos que temerle a las bandas delincuenciales, sino también...
Heute müssen wir auf der Straße nicht mehr nur kriminelle Banden fürchten, sondern auch die öffentlichen Sicherheitskräfte.
Am Neujahrstag 2025 werden im Süden Guayaquils vier Jungen begraben. Sie heißen Steven, Josué, Ismael und Nehemias. Und sie wurden 11, 14 und 15 Jahre alt. Menschenmassen begleiten den Trauerzug. Sie halten Schilder hoch. Sie waren keine Kriminellen, steht darauf. Sie waren Fußballspieler. Am 8. Dezember 2024 wurden die vier auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining von einer Militärpatrouille angehalten und in deren Pickup mitgenommen. Das belegen Bilder von Überwachungskameras.
Er war ein fröhlicher Junge, sehr aktiv. Er liebte Fußball. Seine Vorbilder waren Mbappé und Neymar. Sie haben ihm die Träume gestohlen.
Ronny Medina, Ende 30, Chicago Bulls Trikot und schwarze Mütze, sitzt am Küchentisch. Darauf, an eine graue, unverputzte Ziegelwand gelehnt, hat er ein großes schwarz-weißes Bild seines lächelnden Sohnes Steven gestellt.
Stellen Sie sich vor, ein Elfjähriger. Sie haben sein Leben genommen, einfach so, weil Ihnen danach war.
Erst Tage später, an Weihnachten, wurden die leblosen Körper gefunden. Rund 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, in einem Mangrovensumpf nahe der Basis der Militärs in Tauda, einem Viertel, das von der Chonedos-Bande beherrscht wird. Die Leichname waren verbrannt. Sie trugen keine Kleider. Einem fehlte der Kopf. Haben die Militärs sie dort, trotz besseren Wissens, einfach schutzlos ausgesetzt? Dazu offensichtlich unbekleidet? Oder geht ihre Verwicklung in die brutale Tat noch weiter? Die Ermittlungen laufen noch. Die Staatsanwaltschaft erhob jedoch bereits Anklage gegen die Soldaten wegen gewaltsamen Verschwindenlassens. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Fernando Bastias vom Komitee für Menschenrechte aus Guayaquil sagt, das sei kein Einzelfall.
Das Verschwinden der vier Kinder ist kein isoliertes oder spontanes Ereignis. Es ist kein Verfahrensfehler von 16 Soldaten. Es ist das Ergebnis einer Politik, die ihnen die Sicherheit gibt, dass sie für illegales Handeln keine Konsequenzen fürchten müssen.
27 Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen zählt die Nichtregierungsorganisation, seit die Regierung Anfang 2024 den internen Krieg ausrief. Die meisten davon waren junge Männer aus armen Verhältnissen, oft Afro-Ecuadorianer, wie auch die vier Jungen. Stevens Vater Ronny kämpft, wie die meisten hier, mit einem prekären Job für das Auskommen der Familie. Erst schleppend und nur aufgrund des medialen Drucks kommt Bewegung in die juristische Aufarbeitung des Falls. Unterdessen nahm die Polizei alias Momo fest. Er ist einer der Anführer von Los Águilas, eine kriminelle Organisation, die wiederum Teil von Los Choneros ist. Ein Zeuge behauptet, er soll den Mord und die Verbrennung der Kinder angeordnet haben. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie die Soldaten wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit anklagt. Noboa, der von Journalisten immer wieder auf den Fall der vier Kinder angesprochen wurde, hat sich nie bei den Familien gemeldet.
Dieser Mann ist ein Rassist und Heuchler. Und deshalb zeigt er sein Gesicht nicht. Zuerst war ich einverstanden, dass er die Militärs auf die Straße geschickt hat. Denn es gibt viel Kriminalität, viele Mafias, viele Tote. Ich sagte, das Militär wird die Ordnung wiederherstellen. Aber ich habe mich geirrt. Unschuldige sterben. Sie haben dem Militär freie Hand gegeben, mit Zivilisten zu machen, was sie wollen.
Noboa machte inzwischen Schlagzeilen, weil er angekündigt hatte, mit dem Gründer der umstrittenen Söldnergruppe Blackwater zusammenarbeiten zu wollen. Seine Politik der harten Hand genießt weiterhin hohe Popularität. Doch der Fall der vier Kinder hat dem 37-jährigen, einst als Hoffnungsträger angetretenem Unternehmer zugesetzt. Auch die anhaltende Kriminalität und die stagnierende Wirtschaft werden zum Problem. Bei den Wahlen im Februar schaffte er es nicht, wie zunächst von seinem Team erhofft, den Sieg im ersten Durchgang zu erringen. Nun muss er in einer Stichwahl gegen die linke Kandidatin Luisa González antreten.
Daniel Noboa repräsentiert die Angst und wir repräsentieren Hoffnung auf einen Wandel, auf Veränderung in diesem Land. Denn wir wollen keinen Kriegszustand, sondern den Aufbau des Friedens. Und dieser Aufbau erfolgt mit sozialer Gerechtigkeit.
Sie wird von dem im Exil lebenden und wegen Korruption verurteilten, aber immer noch einflussreichen linksgerichteten Ex-Präsidenten Rafael Correa unterstützt, der Ecuador von 2007 bis 2017 regierte. Es ist Fluch und Segen zugleich, denn Correa steht zum einen für Stabilität. Viele Menschen schafften es damals, der Armut zu entrinnen. Doch Correas autoritärer Regierungsstil, vor allem aber die Korruptionsvorwürfe, spalten das Land. Und ein langfristiger Plan zur Bekämpfung der eigentlichen Ursachen der Kriminalität in Ecuador, der extremen sozialen Ungleichheit, der Korruption und der Vetternwirtschaft, ist bei beiden Kandidaten nicht in Sicht. Und die Milliarden aus dem boomenden Kokainkonsum, auch aus Europa, heizen die Gewaltspirale weiter an.
Ecuador. Eindrücke vor der Präsidentschaftswahl an diesem Wochenende von ARD-Korrespondentin Anne Herberg. Und wir gucken jetzt gleich auf die aktuellen Meldungen und auf die Lage auf unseren Straßen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Noch immer ein Falschfahrer auf der B101 und Landesstraße 40 Trebin-Stahnsdorf zwischen Brandenburg-Park und Ruhlsdorf. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg. Sperrung nach einem Unfall. Stau ab Mühlenbeck. Stadtverkehr Berlin in Reinickendorf ist die Residenzstraße und Markstraße stadteinwärts zwischen Amende und Pankow-Allee gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei auch nicht fest verabredet, sagte Merz. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Aus New York, Giselle Ucar.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat ereignete sich auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst waren dort zwei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Myanmar ist wieder von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben des Europäischen Forschungszentrums EMSC hatte es eine Stärke von 5,6. Über Folgen ist noch nichts bekannt. Erst vor zwei Wochen hatte ein Beben der Stärke 7,7 Myanmar erschüttert. Die Militärjunta spricht von 3.600 Toten. Israel weitet seine Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Am Abend forderte ein Armeesprecher die Bewohner eines Viertels im Zentrum von Gaza dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen drängt die Armee die Palästinenser in ein immer kleineres Gebiet an der Mittelmeerküste. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2.